Deutschlandfunk zur Diskussion.
Einmal im Jahr in den Urlaub fahren, unbezahlbar. Vorsorgen für das Alter, unmöglich. Ein Eis für das Kind, heute nicht, morgen aber auch nicht, erst wieder im neuen Monat. Millionen Menschen in Deutschland leben von der Hand in den Mund. Sie arbeiten und am Ende des Monats ist das Konto trotzdem leer. Sie können nicht sparen. Von der Hand in den Mund, das ist 2022 das Thema der Deutschlandfunk Denkfabrik. Das wurde von Ihnen gewählt und wir werden das immer wieder besprechen bei uns im Programm, so wie heute Abend. Was hilft jenen, die schon mit dem Gedanken an eine kaputte Waschmaschine Albträume bekommen? Welche politischen Ansätze sind denkbar? Was gibt es bereits? Und was stellt der rot-grün-gelbe Koalitionsvertrag dazu in Aussicht? Das diskutiere ich mit meinen Gästen. Wir zeichnen diese Sendung schon kurz vor Weihnachten auf. Ich bin Sina Fründrich und mir zugeschaltet ist zum einen Susanne Heutkotte. Sie ist Reinigungsfachkraft in einer Bochumer Klinik und sie hat ein Buch geschrieben. Das Buch heißt 715 Euro, wenn die Rente nicht zum Leben reicht. Herzlich willkommen, Frau Heutkotte.
Schönen guten Tag, hallo.
Frau Heutkotte hat auch für einen Tag lang den Arbeitsplatz mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD getauscht. Sie haben sich in der Talkshow Hart aber fair kennengelernt und stehen seither in Austausch miteinander. Und ein Parteikollege von Hubertus Heil ist uns aus dem Wahlkreis in Tübingen zugeschaltet. Martin Rosemann, Sie sind frisch gewählt zum Sprecher Ihrer Fraktion zuständig für Arbeit und Soziales. Schönen guten Abend.
Guten Abend zusammen.
Außerdem bei uns ist der Soziologe Oliver Nachtwey aus Basel. Er hat ein Buch geschrieben über die verkannten LeistungsträgerInnen, über die, die den Laden am Laufen halten. Auch Ihnen willkommen in der Runde.
Schönen guten Abend.
Und Marc Stöckli, Ökonom am Münchner IFO-Institut, forscht zum Thema Chancengerechtigkeit und auch Ungerechtigkeit. Schönen guten Abend, Herr Stöckli.
Guten Abend.
Das ist also unsere Runde und wir haben viel zu besprechen. Frau Heutkotte, Sie machen ja schon seit Jahren darauf aufmerksam, dass es Menschen in Deutschland gibt, die arbeiten und trotzdem zum Monatsende immer bangen, ob sie über die Runden kommen. Sind Sie es langsam leid?
Ja, ich bin es ja schon länger leid, nicht langsam leid. Es ist alles so mühselig, dass man Veränderungen erreicht und das Problem ist halt bekannt. Und ich tue mich immer sehr schwer damit, weil Lösungen sind ja naheliegend. Ja, dass das halt alles so lange dauert.
Herr Rosemann, Sie kennen ja vermutlich aus Ihrem Wahlkreis noch ähnliche Lebensentwürfe wie die von Frau Heutkotte. Wurmt es Sie dann auch ein bisschen, dass kein Instrument so richtig wirkt und dass Frau Heutkotte jetzt sagt, sie ist es schon lange leid?
Ja, das ist für eine Gesellschaft einfach verheerend, wenn Leute, die hart arbeiten, jeden Morgen aufstehen, sich anstrengen, sich an die Regeln halten. Wenn die dann am Ende feststellen müssen, es reicht nicht mal, obwohl man arbeitet, dass man ein Grundsicherungsniveau hat. Wir haben natürlich mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Aber wir stellen halt fest, der Mindestlohn ist nicht schnell genug gestiegen. Und ich bin schon der festen Überzeugung, dass die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro jetzt ein richtig großer Schritt ist, um dafür zu sorgen, dass Millionen von Menschen eine ordentliche Lohnaufbesserung kriegen. Und deswegen wird es eines der ersten Gesetze sein, das erste Gesetz, was unser Minister Hubertus Heil auf den Weg bringt.
Können Sie da schon zeitlich sagen, wann das in etwa kommen wird?
Also er hat angekündigt, dass das wirklich früh im neuen Jahr auf den Weg gebracht werden wird. Und das hat höchste Priorität ja nicht nur für ihn, sondern auch für Bundeskanzler Olaf Scholz. Olaf Scholz hat ja im Wahlkampf den Begriff des Respekts geprägt. Und deswegen hat es höchste Priorität für die gesamte Bundesregierung und für die Koalitionsfraktionen.
Herr Nachtwey, sehen Sie das auch so, dass in diesen 12 Euro Mindestlohn dann auch eine respektable Bezahlung dahinter steckt?
Dahinter verbindet sich Respekt. Allerdings, wenn man es wie ein größeres Haus betrachtet, kann man sagen, das Kellergeschoss wird endlich mal trockengelegt und vernünftig sauber gemacht. Soweit ja, aber das heißt jetzt noch nicht, dass damit wirklich ein sozialer Aufstieg, eine Form von einer Lebensführung mit Urlaub, Vermögensansparen möglich ist. Aber was tatsächlich damit möglich ist, ist ein tägliches Leben in Würde.
Herr Stöckli, wenn sich ein reiches Land wie Deutschland leisten kann, dass so viele Menschen im Moment nicht auskömmlich von ihrem Lohn leben können, dass sie zum Teil auch aufstocken müssen, ALG II beantragen, kann man da unterstellen, dass das gewollt ist?
Das ist auf alle Fälle sicher auch teilweise gewollt. Man könnte, wenn man möchte, jederzeit ein Grundeinkommen einführen. Aber da gibt es auf alle Fälle einen politischen Willen, das nicht einzuführen, aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt ist die Frage, was sind denn die Gründe und inwiefern wäre es denn so einfach, das einzuführen? Es wäre kurzfristig auf alle Fälle möglich, das einzuführen. Langfristig gesehen ist aber halt die Frage, was sind die Konsequenzen daraus? Welche dynamischen Effekte entstehen daraus? Und dann zeigt sich halt, dass es Schwierigkeiten gibt, einerseits mit einem Grundeinkommen. Es gibt potenziell Schwierigkeiten mit einem Mindestlohn. Und
welche Schwierigkeiten sehen Sie da in Abwägung zum Mindestlohn?
Dieses klassische ökonomische Problem ist natürlich, dass oftmals behauptet wird oder auch gezeigt wird, dass Mindestlöhne die Arbeitslosigkeit befördern können. Jetzt bei dem Mindestlohn in Deutschland ist es so, dass es bis dato zumindest noch wenig Evidenz darauf gibt, dass es tatsächlich dazu geführt hat, was einen positiv stimmen kann. Also ich persönlich jetzt ohne jetzt die Meinung des IFO-Instituts zu vertreten, ich persönlich begrüße durchaus auch eine Erhöhung des Mindestlohnes. Gleichzeitig muss man aber schon auch sehen, dass es negative Effekte haben kann. Wir sehen im Moment noch keine. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht welche geben kann. In einer nächsten Krise zum Beispiel, wenn es beispielsweise dazu führt, dass der Aufschwung weniger kräftig kommt, weil man einen Mindestlohn eingeführt hat. Diese Probleme gibt es grundsätzlich zu beachten, wenn es darum geht, einen Mindestlohn einzuführen oder ihn zu erhöhen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es aber auch wichtig, konkret darüber nachzudenken, auch aus ökonomischer Sicht, die Beiträge zu erhöhen.
Also dann auf die jetzt angedachten 12 Euro, Frau Heutkotte, 12 Euro Mindestlohn. Ist das, was Sie begrüßen? Reicht das? Ist das noch zu wenig?
Ja, also erstmal sind das ja so Faktoren. Ne? Ich sage ganz einfach mal, wenn die Arbeitgeber alle vorher angefangen hätten, in den letzten Jahren mal Lohnerhöhungen vernünftig anzupassen, hätten wir jetzt nicht diese Spanne von, ich sag mal knapp 10 Euro auf 12 Euro. Wir müssen ja von dem regulären Stundenlohn, Mindestlohn ausgehen. Dann wird das jetzt auch nicht so wehtun, wie ich immer so schön sage. Aber Fakt ist ja auch, die 12 Euro sind ein Anfang. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt die Endgrenze des Mindestlohns erreicht haben. Wir haben ja auch drumherum ganz andere Probleme. Es ist schön, dass der Mindestlohn auf 12 Euro ansteigt, aber wir haben mittlerweile auch eine Inflation von circa 4%. Gaspreise steigen, Strompreise steigen, die Mietpreise steigen. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, da bleiben auch von diesen 12 Euro die Stunde nicht viel übrig. Und von dem sozialen Leben wollen wir mal gar nicht sprechen, sprich Urlaub fahren oder ja, keine Ahnung. Also eben alles Dinge, die Geld kosten. Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, die verzichten generell auf sowas. Und man muss das ja irgendwo anpassen. Es nützt ja nichts, wenn wir 12 Euro bekommen und fangen damit die ganzen Erhöhungen, die drumherum sind, auf. Dadurch habe ich auch nichts an Lebensqualität gewonnen. Ich kriege nur vielleicht meine Rechnung ein bisschen besser bezahlt.
Herr Rosemann, braucht es da dann am Ende nicht noch ganz andere Maßnahmen, um genau das, was Frau Heutkotte gerade beschrieben hat, abzupuffern? Weil vielleicht am Ende die Erhöhung, die da kommt beim Mindestlohn, vielleicht relativ schnell durch Inflation, durch höhere Energiepreise direkt wieder aufgezehrt werden.
Also natürlich sind die aktuell steigenden Energiepreise ein Problem. Aber ich glaube, man muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Eindruck erweckt, als hätten wir hier im Moment eine Rieseninflationsentwicklung, die dann auch dauerhaft da ist. Also alle Experten, die sich so dazu geäußert haben, sagen, das ist ein vorübergehendes Phänomen. Natürlich müssen wir da auch drauf reagieren. Das machen wir auch, zum Beispiel, indem es einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger gibt. Zum Beispiel, dass ja die Kosten der Unterkunft und Heizung für Grundsicherungsempfänger ja vollständig übernommen werden.
Den gibt es aber nicht für Geringverdienende. Ja, das ist einfach so, wenn man im geringverdienenden Sektor ist, dann muss man auch das muss bezuschusst werden. Im Endeffekt ist ja so, wir arbeiten für den Niedriglohn, aber es kommt ja von außen nichts rein. Wir sind in keiner Weise von irgendetwas befreit. Wir kriegen keine billigeren Fahrkarten, es gibt keine GEZ-Befreiung. Und wenn wir das alles mal umrechnen auf den Monat, weiß man ja, was im Endeffekt dann noch übrig bleibt.
Ja, also genau darauf wollte ich auch eingehen. Also erstmal finde ich, wir sollten diese Mindestlohnerhöhung, das sind ja 20%, die sollten wir jetzt nicht gering schätzen. Aber klar ist natürlich, dass es dabei nicht stehen bleiben darf. Also einmal wird ja die Mindestlohnkommission wird ja durch dieses Gesetz nicht abgeschafft, sondern die wird ja dann danach jedes Jahr den Mindestlohn weiter anpassen. Und dann ist es natürlich richtig, dass allein die Betrachtung des Mindestlohns nicht reicht. Also Mindestlohn, auch wenn er 12 Euro ist, ist ja noch kein guter Lohn. Deswegen muss uns das Sorge machen, dass immer mehr Bereiche aus der Tarifbindung rausfallen oder nicht in die Tarifbindung reinkommen. Und deswegen haben wir uns in der Koalition auch vorgenommen, die Tarifbindung zu stärken. Zum Beispiel dadurch, dass wir sagen, wir werden als Bund zukünftig Aufträge nur noch vergeben, wenn nach Tarif gezahlt wird. Und das andere sind natürlich all die Faktoren, die jetzt Frau Holtkotte auch angesprochen hat, nämlich das, was da alles teurer wird. Also das betrifft ja insbesondere das Thema Wohnen in Großstädten, in Universitätsstädten, in Ballungsräumen. Ich selber bin aus Tübingen. Das ist eine der teuersten Städte Deutschlands. Da kann sich jemand mit einem normalen Einkommen oder eine normale Familie hier fast das Wohnen nicht mehr leisten. Und das kann ja nicht sein, dass solche Städte quasi, dass da nur noch Reiche wohnen können. Und deswegen wird es entscheidend darauf ankommen, dass wir Bund, Länder und Gemeinden die Verantwortung dafür auch richtig in die Hand nehmen und wahrnehmen, dass wir bezahlbaren Wohnraum und auch viel mehr geförderten Wohnraum bauen müssen. Wir haben ja auch extra dafür ein neues Ministerium eingerichtet.
Herr Nachtwey, wenn Sie jetzt das so hören, Frau Holtkotte zuhören und Herr Rosemann, haben Sie das Gefühl, dass das politisch erkannt ist, dass es einfach doch Millionen Menschen in Deutschland gibt, die jeden Monat zitternd, bangend auf ihr Konto gucken und gleichzeitig vor höheren Ausgaben stehen, vor steigenden Mietpreisen? Ist das jetzt erkannt in der neuen Ampelkoalition?
Ja, ich glaube, dass das von der Sozialdemokratie und den Grünen erkannt wurde. Frage ist, kann man das in dieser Koalitionskonstellation dann auch so umsetzen, wie man es vielleicht gerne möchte? Und da habe ich dann doch meine Zweifel. Schließlich hat man zum Beispiel dann den Sektor der Minijobs nicht abgeschafft, was sinnvoll gewesen wäre, sondern jetzt eher ausgeweitet. Und gerade die Frage der Tarifbindung. In Ostdeutschland sind, glaube ich, nur noch etwa 15% der Beschäftigten ein Betrieb mit Betriebsrat und Tarifvertrag. Die kann man jetzt systematisch nicht ausweiten. Das ist eine schöne Sache, wenn die Bundesregierung das jetzt nur noch an tarifgebundene Unternehmen vergeben will. Aber letztendlich müssten da deutlich stärkere gesetzliche Regelungen heran. Und ich würde auch so weit gehen, dass man über eine deutliche Ausweitung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen nachdenken müsste. Das heißt, wenn Gewerkschaften Tarifverträge mit Unternehmen abschließen, dass die dann für eine ganze Branche gelten sollten, dass man deutlich stärker in bestimmte Branchen interveniert. Wir haben alle über Weihnachten dann vielleicht bei dem ein oder anderen Internet-Discounter, vielleicht sogar bei Amazon etwas bestellt. Das ist ein wahnsinniger Lohndrücker mit extrem schlechten Arbeitsbedingungen. Aber der Gesetzgeber kann da bisher wenig machen oder will da wenig machen. Und deshalb würde ich sagen, Problem vielleicht erkannt, aber das ist noch eine ganz weite Strecke dahin, bis man wirklich diesen Niedriglohnsektor, der jetzt bei etwa 20% aller Erwerbstätigen liegt, einer von 5 Beschäftigten in Deutschland arbeitet im Niedriglohnsektor. Das heißt, hier sozusagen ist noch ein ganz großer Weg zu gehen.
Und Herr Stöckli, an Sie die Frage als Ökonom. Wird dieser Bereich vielleicht sogar noch größer? Herr Nachtwey hat es jetzt gerade angesprochen. Wir haben den Logistikbereich, wir haben irgendwie auch neue Geschäftsmodelle von Lieferdiensten per Fahrradkurier. Diese ganzen digitalen Geschäftsmodelle oder die sich aufgrund der Digitalisierung ergeben. Dadurch entstehen ja auch neue Jobs, aber eben immer wieder in diesem Bereich. Ist das was, womit wir uns am Ende vielleicht auch einfach abfinden müssen, dass in dem Bereich auch immer wieder Jobs entstehen, die vielleicht nicht auskömmlich sind? Oder haben wir da überhaupt irgendwie eine Handhabe als Gesellschaft?
Ja, wenn wir sehen, dass es eine Entwicklung gibt, die problematisch ist, dann sollten wir das auf alle Fälle nicht gutheißen. Jetzt gerade das mit neuen Jobs in digitalen Bereichen, das begünstigt halt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Das begünstigt Personen, die diese Fähigkeiten besitzen, die technologieaffin sind. Aber das begünstigt halt nicht die anderen Personengruppe. Und die Schwierigkeit ist halt, im Großen und Ganzen profitieren wir als Volkswirtschaft vermutlich sehr stark davon, dass wir diese Unternehmen haben oder dass wir diesen Digitalisierungsboom haben. Aber die Schwierigkeit ist halt, wenn dann eine Personengruppe davon profitiert und die anderen halt nicht, dass wir genau dann diesen Anstieg der Ungleichheit haben. Und wenn wir jetzt das so feststellen, dass das jetzt tatsächlich der Fall ist, dann glaube ich schon, dass man durchaus auch eingreifen kann und sollte. Nur weil jetzt die Volkswirtschaft als Gesamtes profitiert, heißt das ja nicht, dass das zu begutheißen ist. Die Schwierigkeit ist dann einfach, wie man eingreifen sollte. Und ich wäre ein bisschen vorsichtig darin, wenn man dann versucht, jede einzelne Branche für sich genommen zu managen und versucht zu kontrollieren. Aber grundsätzlich begrüße ich es durchaus, dass man versucht, dieser Tendenz entgegenzuwirken.
Frau Heutkotte, Herr Nachtwey hat es gesagt, das sind 20% im Niedriglohnbereich, die dort beschäftigt sind. Das ist eine ganze Menge. Wir haben im vergangenen Jahr über die Fleischbranche gesprochen. Immer mal wieder geht es auch um Paketdienstleistungen zum Beispiel. Wenn das so viele sind, haben Sie das Gefühl, dass die Stimme entsprechend laut ist? Fühlen Sie sich gehört oder fallen all die, die von der Hand in den Mund leben, doch immer wieder hinten runter?
Ja, fühle ich mich gehört. Also ich denke schon, dass mir jetzt in den letzten 2 Jahren mal der eine oder andere ein bisschen mehr zugehört hat. Aber man darf das auch nicht aufgeben, ne? Also es gibt immer die einen und die anderen. Es gibt die, die einfach nicht mehr kämpfen wollen. Die sind müde und die akzeptieren das so. Und darauf wird ja gebaut. Und es gibt einen kleinen Teil, die finden es halt einfach ungerecht, so wie ich. Ich finde, es ist einfach eine Ungerechtigkeit, ne? Man leistet ja was in seinem Job, egal was man jetzt macht. Und man muss als Arbeitgeber einfach mal denken, was ist mir mein Personal wert? Ne? Es gibt ja auch andere Firmen, die lassen ihr Personal an den Profiten teilhaben. In der Reinigungsbranche alleine, wie viel Plus im letzten Jahr erwirtschaftet worden ist. Kann man vielleicht auch mal als Arbeitgeber ein bisschen umgänglicher sein. Dann hätte man diese Druckposition auch nicht, dass man einen Mindestlohn haben muss. Ne? Wenn alle vernünftig bezahlen würden, hätten wir dieses Problem nicht. Ja, gehört fühle ich mich, aber wie gesagt, man darf auch nicht aufgeben. Und ich möchte da auch am Ball bleiben, weil das ist eine wichtige Sache. Der Mindestlohn, die Rente, all die Dinge, wir sind da noch lange nicht mit fertig.
Herr Rosemann, wenn Sie das jetzt so hören, wie Frau Heutkotte das beschreibt, einige Beschäftigte können sich nicht mehr äußern, wollen sich vielleicht nicht mehr äußern. Also mit dem Mindestlohn allein ist es da ja wahrscheinlich nicht getan.
Auf keinen Fall. Der Mindestlohn ist ein wichtiger Baustein, aber er reicht nicht aus. Und ich bin Frau Heutkotte wirklich sehr, sehr dankbar auch für ihre Einstellung, zu sagen, sie gibt nicht auf und sie kämpft weiter. Weil das ist schon, also ich glaube, man muss schon an unterschiedlichen Stellen da aktiv werden. Das eine ist der gesetzliche Rahmen und das andere ist das, was die Organisationsmacht von Gewerkschaften ausmacht. Und es ist, ja, ich meine, das sehen wir ja auch. Wir sehen doch, dass dort, wo der gewerkschaftliche Organisationsgrad hoch ist, dass dort die Löhne höher sind, dass dort die Arbeitsbedingungen besser sind, dass wir es dort mit einer in der Regel sehr gut ausgebauten betrieblichen Altersvorsorge zu tun haben. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch eine gesellschaftliche Debatte wieder darüber, dass es ein Wert ist, dass man sich in einer sozialen Marktwirtschaft als Beschäftigte zusammenschließt. Das Stichwort Allgemeinverbindlichkeit ist genannt worden. Ich könnte jetzt das Thema Mitbestimmung noch anschließen. Natürlich muss Mitbestimmung im Zeitalter der Digitalisierung einfach anders aussehen, als wir sie bisher gekannt haben. Und deswegen glaube ich, das muss ein Zusammenspiel sein aus Gesetzgebung, aus einer öffentlichen Debatte und auch aus einem stärkeren Engagement von betroffenen Beschäftigten in und mit ihren Gewerkschaften dafür. Und ich bin an vielen Stellen optimistisch, weil Beschäftigte gerade in den Unternehmen, die Sie angesprochen haben, Kurierdienste aufstehen und sagen, hey, so nicht mehr. Wir wollen hier jetzt auch Mitbestimmung. Wir akzeptieren nicht, dass wir, was weiß ich, unsere Fahrräder selber bezahlen müssen, dass wir hier teilweise auch als Scheinselbstständige gehandelt werden. Wir akzeptieren das nicht mehr. Da ist was in Gange in dieser Gesellschaft. Und insofern brauchen wir, glaube ich, noch mehr Susanne Holtkottes, die genau diesen Kampfgeist mitbringen und diese Motivation. Und da kann ich nur sagen, da haben sie uns an ihrer Seite und wir werden die Rahmenbedingungen genau dafür in den nächsten Jahren systematisch verbessern. Richtig ist natürlich, dass man mit der FDP eine Partei auch in der Regierung jetzt hat, die nicht alles gleich sieht wie wir. Da gibt es an der einen oder anderen Stelle dann auch noch mal Gesprächsbedarf. Aber ich kann Ihnen sagen, ich sehe da große Chancen, dass wir da auch vorankommen.
Herr Nachtwey, ja, gerne.
Da hätte ich mal eine konkrete Nachfrage an Herrn Rosemann. Mhm. Was sind denn die Pläne zum Beispiel, die Mitbestimmungsrechte von Leiharbeiterinnen zu stärken? Das Problem ist ja zum Beispiel, dass sie dann zwar einen Betriebsrat in ihrem Betrieb gründen können, aber der hat dann manchmal nur einfach das Büro in der Stadt, aber die Leute arbeiten tagtäglich in einem großen Industriebetrieb. Wie kann man die schützen? Wie können die Rider tatsächlich auch systematisch Betriebsräte gründen? Wie können Angestellte in einem Pflegeheim Betriebsräte gründen, wo sie doch tagtäglich eigentlich damit beschäftigt sind, überhaupt ihren Laden noch im Griff zu behalten? Das heißt, man muss ja stärker über Freistellungen, über ganz konkrete soziale Rechte, über wirtschaftliche Bürgerrechte sprechen. Und da erwarte ich eigentlich, dass man da systematischer drüber nachdenkt. Und da habe ich bisher nur Andeutungen gehört. Aber ich wäre wirklich interessiert, da was sozusagen zu hören, was die Koalition da Großes vorhat.
Herr Rosemann, vielleicht müssen Sie direkt reagieren.
Ja, als Betriebsräte haben Sie ja das Recht, quasi für Ihre Betriebsratsarbeit die entsprechende Zeit auch aufzubringen, auch wenn Sie nicht freigestellt sind. Aber Sie sprechen natürlich schon einen wichtigen Punkt an, die Frage, wie in neuen Formen der Arbeitsorganisation eigentlich solche Mitbestimmung tatsächlich funktionieren kann. Und ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel zu sagen, wir werden daran arbeiten, dass es einen besseren Online-Zugang der Gewerkschaften in die Betriebe gibt. Weil es gibt ja viele Betriebe, die finden vor allem digital statt. Da gibt es eben nicht das schwarze Brett, sondern da haben sie ganz andere Formen der Kommunikation. Und da müssen sie dann quasi, damit die Arbeitnehmerseite da quasi auch mitspielt in dem Spiel, da müssen sie den Gewerkschaften und den Betriebsräten Rechte geben, dass sie da an diese Strukturen zugreifen können. Und zum Beispiel Fahrer, die den ganzen Tag unterwegs sind und nur über Online-Plattformen überhaupt an den Betrieb angebunden sind, da müssen Sie der Gewerkschaft die Möglichkeit geben, an diese Leute auch ranzukommen, den Zugang dazu zu eröffnen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was auf der Tagesordnung steht.
Sie hören die Sendung zur Diskussion, wenn am Monatsende nichts bleibt, von zwei Klassengesellschaft und Aufstiegschancen mit der Reinigungsfachkraft Susanne Heutkotte. Gerade gehört den SPD-Sozialpolitiker Martin Rosemann. Der Soziologe Oliver Nachtbar ist bei uns und der Ökonom Marc Stöckli. Herr Stöckli, ich würde gerne mal ein bisschen den größeren Bogen sozusagen ziehen wollen. Also wir haben jetzt über den Mindestlohn diskutiert, was das für Folgen hätte. Aber wenn wir wirklich mal darüber sprechen, über Aufstiegschancen in dieser Gesellschaft, wie beweglich sind die Menschen, sind wir überhaupt und wie groß sind Aufstiegschancen, wenn man aus einer vielleicht schon finanzschwachen Familie kommt? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, sich da finanziell zu verbessern?
Also es gibt durchaus Aufstiegschancen, aber es gibt durchaus auch Hürden. Wenn man jetzt sich Deutschland im internationalen Vergleich anschaut, unter den OECD-Ländern beispielsweise, dann ist man so rund im Mittelfeld. Und die Situation hat sich auch leicht gebessert in den letzten 5, 6, 7 Jahren, wenn man sich beispielsweise die intergenerationelle Mobilität anschaut. Das ist so der Zusammenhang zwischen den Eltern und den Kindern in Bezug auf Einkommen zum Beispiel. Dennoch stellt man fest, dass der Zusammenhang immer noch recht stark ist, dass immer noch das Einkommen der Kinder durchaus stark abhängt von dem Einkommen der Eltern oder die Ausbildung der Kinder hängt sehr stark von den Ausbildung der Eltern ab. Das heißt, das ist da durchaus immer noch da. Die Situation hat sich zwar verbessert und gerade in Deutschland ist die Situation gar nicht mal so schlecht, aber es gibt sicher immer noch Verbesserungsbedarf. Besonders wenn man sich jetzt den Bildungskanal anschaut, die gymnasiale Bildung ist einfach immer noch eine der großen Hürden. Das Abi zu haben oder nicht zu haben, hat einen riesen Unterschied für das Einkommen, das man später erzielen kann. Wenn man höhere gebildete Eltern hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber dann Abi hat, halt einfach immer noch extrem viel größer. Und die Frage ist halt, warum? Das hat sicher auch mit Präferenzen zu tun, dass höher gebildete Eltern vielleicht einfach auch möchten, dass ihre Kinder eine höhere Ausbildung genießen. Genau, und zu verstehen, was da genau die Kanäle sind, ist dann halt wichtig, um gezielt dann von der Politik dann auch Maßnahmen zu verlangen, wie man dann diese intergenerationelle Mobilität zum Beispiel verbessern kann.
Nennen Sie mal 1, 2 ganz konkrete Beispiele.
Ich glaube, der Koalitionsvertrag geht diesbezüglich in eine ganz gute Richtung. Auf der einen Seite das BAföG zu reformieren. Ich glaube, da gab es einfach, so wie es jetzt besteht, einfach Schwierigkeiten. Und ich glaube, da setzt der Koalitionsvertrag gut an. Das andere sind Investitionen in frühkindliche Entwicklung zum Beispiel, in Kita-Förderung oder in Mentoring-Programme. Auch das ist wiederum etwas, wo jetzt der Koalitionsvertrag ganz, ganz explizit darauf eingeht. Und ich glaube, das sind so ein paar Stellschrauben, wo man relativ einfach etwas bewerten kann und wo ich jetzt auch zuversichtlich bin, dass das tatsächlich auch kommt, jedenfalls wenn man den Koalitionsvertrag für bare Münze nimmt.
Frau Holtkotte, wenn Sie das jetzt hören, wenn wir darüber sprechen, welche Aufstiegschancen haben Menschen eigentlich, ist das überhaupt ein erstrebenswertes Ziel aus Ihrer Sicht? Sozialen oder sagen wir mal eher finanziellen Aufstieg, sozialer Aufstieg ist es ja gar nicht. Sie machen Ihren Job ja wahrscheinlich eigentlich sehr gerne und er ist ja auch sehr wichtig.
Naja, ob man den in dem Moment sehr gerne macht, das lassen wir mal außen vor. Aber ich möchte mal von vorne anfangen. Mir sind jetzt so zwei, drei Sachen. Natürlich bin ich auch für Bildung. Das ist einer mit der wichtigsten Dinge, die wir haben und die auch wirklich massiv gefördert werden muss. Aber nichtsdestotrotz, jetzt kommt meine Wenigkeit, wir brauchen trotzdem den Paketboten. Wir brauchen trotzdem die Reinigungskraft. Wir können alle in der Theorie noch so schlau sein. Dadurch sind diese Berufe aber nicht abgeschafft. Irgendeiner muss sie tun. Und es wird immer diesen Teil der Menschen geben, so wie ich, und Millionen andere, die diese Berufe ausüben. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt in irgendeinem Bereich unqualifiziert oder ungebildet ist. Die Intention, solche Berufe auszuführen, die sind ganz, ganz vielfältig. Also wir haben Steuerfachgehilfen, die nur einen kleinen Teil dazu verdienen. Wir haben Frauen, die einen super guten Job hatten, dann Mama geworden sind und gesagt haben, weißt du was, ich gehe jetzt einfach 4-5 Stunden nebenbei putzen, das reicht mir. Die Gründe, so einen Job zu machen, sind vielfältig und immer andere. Natürlich geht es in erster Linie immer ums Geld. Man möchte was verdienen. Keiner geht umsonst arbeiten. Aber es wird auch nichts an der Tatsache ändern, dass diese Berufe Bestand haben, weil irgendeiner muss sie ja machen. Da können wir noch so gebildet sein. Eine Reinigungsfachkraft wird es immer geben.
Herr Nachtall.
Herr Stöckli. Ich stimme Ihnen tatsächlich zu. Ich glaube, man muss aber schon auch sehen, dass die Entwicklung dahin geht, dass bestimmte Berufe möglicherweise auch wegfallen, weil sie automatisiert werden können. Und gerade in einer solchen Dynamik ist es wichtig, dass Leute dann entsprechend die Fähigkeiten haben, um die Berufe auszuüben, die in Zukunft ausgeübt werden. Und das sind halt nicht die gleichen wie heute. Also ich gebe Ihnen recht, wenn man sich jetzt die Situation heute anschaut. Gleichzeitig darf man aber halt einfach nicht vergessen, dass das Arbeitsumfeld in 10, 20, 30 Jahren halt eine komplett andere ist und ganz andere Fähigkeiten gefragt werden, als was heute gefragt wird.
Herr Nachtwey.
Wobei
Herr Rosemann, dann Sie.
Wenn ich da einhake,
ja, gerne.
Es fallen ja nicht automatisch die schlecht bezahlten Tätigkeiten weg. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein Punkt. Also wenn der Pizzabote oder derjenige, der das Essen ausliefert, der gewinnt ja gerade eher an Bedeutung, als dass er verliert. Und das ist eine schlecht bezahlte Tätigkeit. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass sogar gut qualifizierte Tätigkeiten im Industriebereich wegfallen oder zum Beispiel bei Banken oder Versicherungen. Ich glaube, man sollte das nicht gegeneinander stellen, sondern es muss am Anfang immer stehen, dass jede Tätigkeit, die notwendig ist in der Gesellschaft, den Respekt bekommt, den sie verdient. Und da hat derjenige, der den Cappuccino macht, halt den gleichen Respekt verdient wie der Akademiker, der den Cappuccino trinkt. Und ich glaube, wir sollten aufpassen, dass diese Debatte um Aufstieg und Bildung nicht eine Schlagseite dadurch bekommt, dass es nur um akademische Bildung geht. Darum geht es sicherlich nicht. Wir haben eins der besten Ausbildungssysteme auf der Welt mit der dualen Berufsausbildung. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und das ist der Garant für Qualität in der Industrie, aber vor allem auch im Handwerk. Ich fand es interessant, die Ausführungen von Herrn Stöckli zu der Entwicklung der letzten Jahre. Ich hatte den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung vor allem so interpretiert, dass wir nach wie vor ein Problem haben, was die Mobilität von ganz unten in die Mitte angeht. Also der Aufstieg von ganz unten in die Mitte. Und das macht mir schon Sorgen. Und wir sind eines der Länder, wo diese Aufstiegschancen sehr stark eben von der Herkunft abhängen. Und deswegen glaube ich, Sie haben die richtigen Stichworte genannt. Kinder von Beginn an unterstützen. Tatsächlich auch, wie Sie es gesagt haben, Bildungsmöglichkeiten zu öffnen, Leute zu unterstützen, die sich auch noch mal später entscheiden, noch was obendrauf zu setzen oder was Neues zu machen, Leuten die Möglichkeit zu geben, auch im Laufe ihres Erwerbslebens noch mal einen völlig neuen Beruf einzuschlagen. Deswegen dieses Thema lebensbegleitendes Lernen nicht als Bedrohung, sondern als Unterstützung von Beschäftigten, von Menschen in einer Gesellschaft, in einem Wirtschaftsleben, das sich immer stärker verändert. Und übrigens auch Leuten, die rausfallen die in Arbeitslosigkeit geraten, nicht unbedingt in den nächsten Job zu drücken, sondern zu gucken, was ist eigentlich für eine nachhaltige Reintegration in den Arbeitsmarkt notwendig. Und da haben wir wirklich auf unterschiedlichen Ebenen noch sehr viel zu tun, um gerade die dabei zu unterstützen und zu gewinnen, die am Ende Weiterbildung auch notwendig haben werden, um auch in 10, 20 Jahren eine gute Perspektive im Job zu haben.
Herr Nachtwey, Weiterbildung für Beschäftigte, die vielleicht eh schon nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Ich denke jetzt auch an Alleinerziehende, die ja oft auch ein hohes Armutsrisiko haben. Wo sollen die noch eine Weiterbildung unterkriegen? Kann das ein Schlüssel sein?
Ja, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich denke, dass die meisten Menschen durchaus offen sind, auch für interessante Weiterbildungen. Aber ich halte es für eine Illusion, dass das die gegenwärtigen Probleme löst. Und ich würde da auch ein bisschen dazu neigen, Herrn Stöckle etwas zu widersprechen, insofern, dass wir die OECD-Daten, die ich kenne, gehen jetzt nicht auf die intergenerationale, aber die intragenerationale Mobilität stärker ein. Heißt, man schaut sich nicht an, verdient man mehr als der Vater oder die Mutter, sondern wie verhält es sich zu den anderen Kindern der gleichen Kohorte? Und da haben wir das Problem, dass die, ich nenne es jetzt mal Klassenstrukturen in Deutschland, immer noch ganz schön fest sind und im internationalen Standard eigentlich sogar auch nicht so gut dastehen in Deutschland. Heißt, Kinder von Eltern, die im Sozialen unten geboren sind, haben eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, auch da zu bleiben. Vor allen Dingen aber, wenn man oben geboren wird, wenn man nämlich zu den oberen 25% gehört, da ist die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, viel höher als in anderen Ländern, auch dort zu bleiben. Und das sind alles Indikatoren für eher eine Verfestigung von Klassengesellschaften. Und Herr Rosemann hat es angedeutet, im Armutsbericht der Bundesregierung, Armut- und Reichtumsbericht, da gab es schon sehr starke Anzeichen dafür, dass wir seit den 80er Jahren eine Polarisierung haben zwischen Einkommen und Vermögen unten und oben. Aber auch, wenn man im unteren Drittel ist, dass man da bleibt und Abstiegsdrohungen hat. Und damit muss man sich beschäftigen. Und das wäre jetzt mein letzter Punkt. Und da würde ich auch Herrn Rosemann vielleicht zustimmen. Es ist ja gar nicht so gekommen mit der Automatisierung, wie man uns jetzt die letzten 10 Jahre immer angekündigt hat. Wir haben ja eine Ausweitung des Mindestlohnsektors. Wir haben sogar eine Ausweitung der schlechten Jobs. Und es wird auch die nächsten Jahre so kommen, durch die Alterung der Gesellschaft, durch die hohe Mobilität, dass wir mehr Leute in der Pflege brauchen, dass wir mehr Leute in der Kindererziehung brauchen, dass sagen, es mehr Dienstleistungen, personelle Dienstleistungen geben wird. Und das sind die schlecht bezahltesten Jobs. Und ich denke, man muss grundsätzlich darüber nachdenken, wie kann man das untere Drittel der Gesellschaft auch unabhängig von der Bildung, weil Bildung löst das Problem dann nicht, mit guten Löhnen und Lebenschancen ausstatten. Und dafür ist der Mindestlohn eben nur ein Element, sondern es muss weitergehende soziale Rechte geben. Sonst laufen wir wirklich wieder in eine Rückkehr der Klassengesellschaft
hinein. An was denken Sie da? Sie haben die Rolle der Gewerkschaften schon angesprochen, aber woran denken Sie noch? Also der Staat kann ja am Ende nicht die Löhne machen.
Der Staat kann nicht die Löhne machen, aber wenn Sie es in der ganz langen historischen Perspektive sehen, dann hat das Individuum, die Arbeiterin, der Arbeiter am Anfang so etwas auch wie zivile Rechte bekommen, Meinungsfreiheit, später kamen die politischen Rechte dazu, das Wahlrecht und irgendwann hatten wir dann die sozialen Rechte, so etwas wie den Sozialstaat. Ich denke, man muss jetzt einen Schritt weitergehen und über wirtschaftliche Bürgerrechte nachdenken, die jedes Individuum hat. Und das sind nicht nur die Löhne, sondern zu sagen, als Beschäftigter in einem Betrieb sollte ich Mitspracherechte bekommen. Und ich sollte geschützt sein, wenn ich Mitsprache üben will. Jeder sollte das Recht haben, sich gewerkschaftlich zu organisieren, auch in kleinsten Betrieben einen Betriebsrat zu gründen. Diese Rechte existieren formal, sind aber tatsächlich nicht genug sanktioniert. Sonst hätten wir keine abnehmende Betriebsratrechte, vor allen Dingen nicht in der neuen Ökonomie, in der digitalen Ökonomie. Da muss man grundsätzlich drüber nachdenken, wie kann man das ändern, weil sonst ist der Strukturwandel der Wirtschaft, wo die Betriebsverfassung eigentlich noch auf die, ich sag's mal salopp, alte Automobilindustrie oder die alte Stahlindustrie zugeschnitten war, der wird uns überlaufen und das kann da nicht mithalten. Und das heißt, ich würde daran denken, dass grundsätzlich jeder Beschäftigte ein Paket von Rechten hat, was er einklagen kann.
Frau Heutkötte, können Sie was damit anfangen, was Herr Nachtwey jetzt gerade ausgeführt hat?
Ja, ich Ich sehe das zum größten Teil genauso. Es ist ja wirklich so, wir werden diesen Bereich, also es wird immer den Teil der Menschen geben, die weniger verdienen als die anderen. Das ist ja auch total normal. Ne? Aber man muss halt die Grundlage so schaffen, dass jeder eine vernünftige Lebensqualität hat. Und das ist für mich in dem Fall unabhängig von der Bildung. Ja? Wenn wir einen vernünftigen Grundlohn haben, wo der Mensch vernünftig mit leben kann und da vielleicht auch ein bisschen Geld übrig bleibt. Man muss das auch immer von der Seite sehen, selbst wenn ich mich bilden möchte, alles kostet Geld. Und wenn ich kein Geld habe, kann ich mir auch diese Bildung nicht leisten. Ja, es ist egal, ob ich abends in eine Volkshochschule besuche oder irgendetwas. Ich brauche, um das zu tun, immer irgendwie Bargeld dafür. Und das ist ja das, was hemmt. Es ist eben kein Geld da, um sowas zu tun. Ne? Man hat, viele Betriebe haben die Möglichkeit auf Weiterbildung. Wenn ich jetzt speziell mein Beispiel nehme, da ist nicht viel mit Weiterbilden. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass man mit dem Geld da stehen bleiben muss, wo man jetzt gerade steht, nur weil die Option der Weiterbildung nicht gegeben ist. Das ändert ja nicht an der Arbeitsleistung.
Das ist ja richtig, ne? Also, aber das ist ja genau der Punkt, an dem wir jetzt auch nochmal ansetzen wollen. Dass wir Instrumente schaffen wollen, dass auch Beschäftigte, die unabhängig vom Betrieb sagen, ich will mich jetzt weiterbilden, ich will da jetzt nochmal was Neues machen, finanziell auch unterstützt werden. Das eine Problem ist quasi, der Arbeitgeber hat gar kein Interesse an Weiterbildung, ihm sind die Leute egal, ne? Und die Beschäftigten müssen aber eigentlich was tun, um längerfristig eine Perspektive zu haben. Und da ist es dann schon auch die Aufgabe der Gesellschaft, des Sozialstaats zu sagen, ja, sowas unterstützen wir dann noch finanziell. Zum Beispiel auch über, weil jetzt vorhin die Frage kam, was ist mit der Alleinerziehenden, die gar keine Zeit hat. Ja, also dann ist ja der Gedanke zu sagen, wir machen dafür eine Bildungszeit, wir machen eine Bildungsfreistellung für eine gewisse Zeit. Und in der Zeit gibt es dann ersatzweise eine Leistung der Arbeitslosenversicherung, damit der Lebensunterhalt während Weiterbildung dann entsprechend gesichert ist. Und dann haben wir auch Leute, die arbeiten in Betrieben, wo durch den Strukturwandel ihre Jobs wegfallen. Und ein Teil davon wird sicherlich auch im Unternehmen weiterqualifiziert werden, um neue Jobs zu machen. Aber was passiert mit denen, die dann da eben keine Perspektive mehr haben? Und da hat ja der Arbeitgeber auch kein Interesse, das zu finanzieren. Und da müssen wir Brücken bauen, aus dem einen Betrieb in den anderen, vielleicht auch aus der einen Branche in die andere. Genau diese Themen muss und will Politik jetzt auch anpacken. Und lassen Sie mich aber vielleicht noch zu einem anderen Punkt kurz was sagen, nämlich zu den sozialen Berufen. Herr Nachtwey hat es ja angesprochen. Diese sozialen Berufe, Pflege, Kindererziehung, die werden immer wichtiger. Also meine Kinder gehen in die Schule mit ergänzender Betreuung beziehungsweise in die Kita. Und wir nehmen das jetzt schon wahr, wie jetzt Betreuungszeiten eingeschränkt werden müssen, weil die Fachkräfte einfach nicht da sind. Und deswegen, das haben wir in vielen Bereichen. Und deswegen müssen wir uns als Gesellschaft schon auch immer fragen, was sind uns eigentlich diese sozialen Dienstleistungen, diese Dienstleistungen Mensch an Mensch, was sind die uns wert? Und die müssen uns einfach mehr wert sein als bisher. Nur so gewinnen wir dafür auch gut qualifizierte und genügend Kräfte.
Nur wenn wir jetzt nochmal auf einen ganz anderen Bereich schauen, nochmal auf andere Jobs. Wir haben es angesprochen, es wird immer in der Logistik Menschen geben, die da arbeiten. Wir haben noch gar nicht über die Fleischbranche gesprochen, wo es ja auch nachweislich mit Kontrollen auch schwierig ist. Oder auch Erntehelferinnen zum Beispiel, die hier nach Deutschland kommen. Herr Nachtwey, wird es dieses Heer von Menschen, die keine guten Arbeitsbedingungen haben, schlechte Löhne haben, wird das einfach weiterhin geben? Und wir als Gesellschaft tolerieren das auch und nehmen das hin?
Nicht zwangsläufig. Also ich denke, dass da der Gesetzgeber durchaus viele Möglichkeiten hat. Es gibt ja auch bei den Gesundheitsämtern einen Arbeitsschutz, der das stärker kontrolliert. Man muss sagen, da ist die Gesetzgebung eigentlich ganz gut. Da wurden die Stellen abgebaut teilweise. Und das heißt, man müsste eigentlich ganz systematisch die problematisch...
Bei den Ländern, sagt Herr Rosemann.
Bei den Ländern.
Und das macht es dann auch schwierig zu kontrollieren.
Ja, aber die, die Stellen fehlen aber, und das ist das Problem, warum dann in den Fleischfabriken oder bei den Erntesachen, da das dann vernünftig kontrolliert wird. Und das muss man einfach sagen, wenn man eine globalisierte Welt hat, einen hohen Liberalismus hat, dann muss man aber auch schauen, dass quasi dort kein Trittbrettfahren stattfindet, dass dann Leute sich nicht an die Regeln der Fairness halten. Und das heißt, dass da dann Leiharbeiterinnen oder Werkverträglerinnen aus Osteuropa ausgebeutet werden. Das sehe ich in meiner Forschung ganz ganz regelmäßig, gerade in der Lebensmittelindustrie, aber auch in vielen versteckten Bereichen, also zum Beispiel im Einzelhandel. Das sind alles sagen sehr stark mittlerweile Einzelzellen. Das sind keine nicht mehr große Unternehmen, sondern die Geschäftsführer sagen führen den Laden selbst und haben eine sehr große Personalhoheit und haben dadurch dann auch eine sehr hohe Macht, dann teilweise Teilzeitverträge vor allen Dingen an Frauen zu vergeben. Die sind dann darauf angewiesen und dann kann man ihnen sagen, jetzt muss aber länger arbeiten oder mehr arbeiten, hohe Flexibilitätsanforderungen. Das heißt, hier gibt es eine ganze Bandbreite, wo der Gesetzgeber viel machen kann. Und eben, ich habe vorhin das Bild am Anfang benutzt, des Kellers, den man da trockenlegt. Man kann diesen Keller sogar mehr als trockenlegen, sondern man kann den auch vernünftig bewohnbar machen. Und da sehe ich die Politik sehr in der Pflicht und sehe ich auch Möglichkeiten.
Da haben Sie jetzt quasi schon Herrn Rosemann ein bisschen was ins Aufgabenheft geschrieben. Damit kommen wir auch langsam zum Ende unserer Runde. Frau Heutkotte, ich würde Sie gerne am Ende fragen, wenn Sie jetzt eine politische Maßnahme durchsetzen könnten, wenn wir über das Thema Ungleichheit sprechen, über das Thema faire Löhne. Welche Maßnahme wäre das, wenn Sie jetzt ad hoc entscheiden können?
Wenn ich jetzt ad hoc entscheiden könnte, man wird jetzt verwundert sein, würde ich aber sofort eine Bremse auf die Energieversorgung legen, was die Preise anbelangt. Das würde ich staatlich deckeln und würde sagen, so bis hierhin und nicht weiter, weil das geht ja ins Überdimensionale. Das ist ja unglaublich. Die Leute kriegen ja Angst, wenn sie den Briefkasten aufmachen wegen ihrer Nachzahlung. Und das wäre jetzt ad hoc das Erste, was ich tun würde, dass sich das wieder beruhigt.
Herr Stöckli, welche politische Maßnahme würden Sie ergreifen?
Ich würde etwas einführen, was der Koalitionsvertrag aus meiner Sicht vergessen hat oder vermisst im Moment, und zwar die Abschaffung des Ehegattensplittings.
Herr Rosemann, wie sehen Sie das, die beiden genannten Vorschläge? Und ich meine, Sie machen ja Politik, Sie können ja sozusagen auch Maßnahmen ergreifen. Aber was hat bei Ihnen oberste Priorität? Oder vielleicht möchten Sie auch anknüpfen an Ihre Vorrednerin.
Also zeitlich erste Priorität hat die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro. Da werden über 7 Millionen Menschen unmittelbar profitieren. Deswegen glaube ich, ist das wirklich zeitlich gesehen erstmal die wichtigste Maßnahme.
Ans Ehegattensplitting wollen Sie nicht ran?
Naja, wir können jetzt nicht Dinge, die im Koalitionsvertrag anders verabredet sind, auf den ersten Platz der Agenda setzen. Wobei wir ja gesagt haben, dass wir uns die Besteuerung von Familien anschauen. So ist es, glaube ich, vereinbart. Ich selber habe jetzt nicht das Steuer- und Finanzkapitel verhandelt, sondern war bei den Verhandlungen über die Sozialpolitik dabei. Aber soweit ich weiß, ist vereinbart, dass wir uns die Ehegattenbesteuerung kritisch mal anschauen werden und da auch zu Reformvorschlägen kommen. Das wird aber jetzt nicht zeitlich die allererste Priorität sein.
Dann könnten wir ja auch noch mal über die Vermögensteuer reden.
Da können wir direkt noch das nächste Thema aufmachen, über das wir lange diskutieren können.
Die Wiedereinführung oder Wiedererhebung der Vermögensteuer ist weiterhin Teil der Programmatik der SPD, aber wir haben ja nun leider keine Alleinregierung, wir sind in einer Koalition. Insofern arbeiten wir daran, auch die FDP davon zu überzeugen, dass wir gerade im Sinne von mehr Leistungsgerechtigkeit auch das Steuersystem noch mal ein Stück weit weiterentwickeln müssen.
Herr Nachtwey, Ihre Prio 1 interessiert mich auch noch.
Ich darf nur eine sagen. Oh je, wenn ich nur eine sagen darf, dann würde ich tatsächlich die Minijobs abschaffen.
Die Minijobs abschaffen. Von der Hand in den Mund, wenn die Arbeit nicht zum Leben reicht. Das ist das Thema der Denkfabrik, der Deutschlandfunk Denkfabrik 2022. Wir haben darüber heute diskutiert mit dem SPD-Politiker Martin Rosemann, dem IFO-Ökonomen Marc Stöckli, dem Soziologen Oliver Nachtwey und der Reinigungsfachkraft und Buchautorin Susanne Heutkotte. Ich danke an diese Runde. Mein Name ist Sena Fröndrich und ich sage Tschüss.